Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 21 und 22 der 30. Sure, der Sure Rum.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين صدق الله
Und nun zur Übersetzung der Verse. Auch in ihnen wird auf einige der zahllosen Zeichen für die göttliche Allmacht und Weisheit hingewiesen. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Und zu seinen Zeichen gehört, dass er Gattinnen eurer Art für euch erschuf, auf dass ihr an ihrer Seite zur Ruhe findet. Und Liebe und Freundlichkeit gab er euch füreinander. In all dem sind Zeichen für die Nachdenkenden. Und zu seinen Zeichen gehört die Erschaffung der Himmel und Erde und die Unterschiedlichkeit eurer Sprachen und Hautfarben. Alles Zeichen für die Erkennenden.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite parstoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Otelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastode.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Dienstag, dem 10. Mai 2022, gleich dem 20. Ordibehesht 1401, nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder. Dann geht es weiter mit einem 10-Minutes-Beitrag mit dem Titel Sport, politisch oder unpolitisch. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Iran verurteilt Terroranschlag auf ägyptische Truppen im Sinai. Amir Abdullahian: Es ist nicht akzeptabel, dass die Türkei den Ländern der Region durch den Bau von Staudämmen Probleme bereitet. Taliban: Afghanisches Territorium wird nicht benutzt, um gegen irgendein Land vorzugehen. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Iran verurteilt Terroranschlag auf ägyptische Truppen im Sinai. Das iranische Außenministerium hat den jüngsten Terroranschlag auf der Sinai-Halbinsel verurteilt, bei dem mindestens 10 ägyptische Soldaten und ein Offizier getötet wurden. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Said Khatibzadeh, sagte am Montag, dass die Bekämpfung des Terrorismus eine enge Zusammenarbeit der regionalen Länder erfordere. Die Bekämpfung des bösartigen Phänomens Terrorismus, welches sich bedauerlicherweise mit ausländischer Unterstützung in muslimischen Ländern ausgebreitet hat, erfordert eine enge Zusammenarbeit der Länder in der Region, bemerkte Khatibzadeh. Bei dem Terroranschlag am Samstag fuhren bewaffnete Milizen mit einem mit Sprengstoff beladenen Fahrzeug in einen Kontrollpunkt im ägyptischen Teil des Sinai, während sie schwere Waffen abfeuerten. Der von der IS-Terrormiliz beanspruchte Angriff war einer der tödlichsten der letzten Jahre im Norden der Sinai-Halbinsel, wo die ägyptischen Sicherheitskräfte gegen Milizen kämpfen, die mit den Extremisten in Verbindung stehen. Die Gruppe Wilayat Sinai, die mit dem IS verbunden ist, hat die Verantwortung für die meisten Angriffe übernommen. Im Februar 2018 startete die ägyptische Armee eine umfassende Antiterroroperation, nachdem ein Terroranschlag auf eine Moschee auf der Sinai-Halbinsel mehr als 300 Menschen das Leben gekostet hatte. Amir Abdullahian: Es ist nicht akzeptabel, dass die Türkei den Ländern der Region durch den Bau von Staudämmen Probleme bereitet. Der iranische Außenminister kritisierte den übermäßigen Staudammbau in der Türkei, der den Ländern der Region Probleme bereitet. Hossein Amir Abdullahian sagte am Dienstag bei einer öffentlichen Sitzung des islamisch-iranischen Parlaments: Es ist nicht akzeptabel, dass die Türkei Maßnahmen im Bereich des Staudammbaus ergreift und deren Ergebnisse zu Problemen für die Menschen in Iran und in anderen Ländern der Region führen. Der iranische Außenminister fügte hinzu: Die türkische Regierung als Nachbar Irans und anderer Länder der Region wurde gebeten, dem Bau von Staudämmen am Fluss Aras ernsthafte Aufmerksamkeit zu schenken. Und dieses Thema wurde bei 3 Treffen mit dem türkischen Außenminister in Erinnerung gerufen. Er erklärte weiter, dass es im Bereich des Dammbaus kein bilaterales Abkommen zwischen Iran und der Türkei gebe und ergänzte, dass türkische Verantwortungsträger sagten, dass sich die Dämme in Berggebieten befinden und nur für Wasserkraftzwecke bestimmt seien. Der Leiter des diplomatischen Dienstes Irans hob weiter hervor, Experten des iranischen Außenministeriums und des Energieministeriums sollen in Kürze mit einer Delegation aus der Türkei in Teheran Fragen in diesem Zusammenhang erörtern. Taliban, afghanisches Territorium wird nicht benutzt, um gegen irgendein Land vorzugehen. Der amtierende afghanische Außenminister der Taliban-Übergangsregierung bezeichnete die politische Strategie seiner Regierung als im Einklang mit dem Ausland und gab bekannt, dass das Territorium Afghanistans gegen kein Land der Welt genutzt werde. Amir Khan Muttari sagte am Montag bei einem Treffen mit Religionswissenschaftlern sowie schiitischen und sunnitischen Ältesten in Kabul, einige Gruppen versuchen zwischen den Stämmen des Landes zu spalten, indem sie beliebte Orte angreifen. Gott sei Dank ist ihnen das aber nicht gelungen. Der amtierende Leiter des Außenministeriums der Taliban-Übergangsregierung sagte als Antwort auf die weltweiten Forderungen nach einer integrativen Regierung in Afghanistan, dass die Taliban-Übergangsregierung aus allen Ethnien und Religionen bestehe und dass die Gehälter der Regierungsangestellten trotz internationaler Sanktionen gegen Afghanistan gezahlt würden. Die Gewährleistung der Grundrechte von Frauen, die Nichtnutzung afghanischen Territoriums durch terroristische Gruppen und die Etablierung einer inklusiven Regierung in diesem Land sind Voraussetzungen für die Anerkennung der Taliban-Regierung durch die internationale Gemeinschaft. In den vergangenen Monaten kam es zu mehreren tödlichen Anschlägen auf religiösen Städten und Bildungszentren der Schiiten in Kabul, Balch und Kunduz, bei denen Dutzende Menschen getötet und verletzt wurden. AL Israelische Angriffe in Jerusalem bedrohen regionale Sicherheit. In einer Ansprache am Montag beklagte der Generalsekretär der Arabischen Liga, AL, den Versuch des zionistischen Regimes, den Status quo der Al-Aqsa-Moschee, dieses besonderen Ortes für Muslime, zu ändern und sagte, dass die israelische Aggression in Al-Quds, Jerusalem, die Sicherheit und Stabilität der Region bedrohe. Der Generalsekretär der Arabischen Liga, Ahmed Abu Al-Rid, brachte dabei seine völlige Ablehnung jeglicher Erklärungen oder Positionen des zionistischen Übergangsregimes zum Ausdruck, welche die historische und rechtliche Situation von Al-Quds, Jerusalem, verändern. Während er die Äußerungen des Premierministers des zionistischen Übergangsregimes über die Herrschaft dieses Regimes über Al-Quds, Jerusalem und die Al-Aqsa-Moschee anprangerte, betonte er, dass er den Widerstand des palästinensischen Volkes bei der Verteidigung von Al-Quds unterstütze. Abu Al-Rid sagte, jegliche Äußerungen über eine angebliche israelische Souveränität über Ost-Al-Quds, aus Jerusalem und seine heiligen islamischen und christlichen Städten zeigt eine klare Verletzung des internationalen Rechts und der internationalen Legitimität, und sie werden von niemandem offiziell anerkannt. Er betonte die feste Position der Arabischen Liga bei der Verteidigung der palästinensischen Rechte und der Unterstützung des Widerstands und der Stabilität des palästinensischen Volkes, seiner Führung und Institutionen bei der Verteidigung von Al-Quds, aus Jerusalem, als Hauptstadt des palästinensischen Staates. Der Ministerpräsident des israelischen Regimes, Naftali Bennett, hatte am Sonntag behauptet, dass das Regime ohne Rücksicht auf internationale Forderungen und Gesetze über Al-Quds, Jerusalem, entscheiden werde. Das Palästina-Komitee im jordanischen Parlament wies seinerseits die Äußerungen des israelischen Ministerpräsidenten Naftali Bennett bezüglich einer israelischen Herrschaft über die Al-Aqsa-Moschee zurück und forderte ihn auf, die Geduld der Muslime nicht auf die Probe zu stellen. Russland plant keine Schließung seiner Botschaften in Europa. Als Reaktion auf Gerüchte über eine mögliche Schließung russischer Botschaften in Europa sagte der stellvertretende russische Außenminister, die Schließung diplomatischer Vertretungen gehört nicht zu unseren Gepflogenheiten. In einem Interview mit RIA Novosti teilte Alexander Kruschko am Montag mit, Moskau habe nicht die Absicht, als Reaktion auf die westlichen Feindseligkeiten und die Verschärfung der antirussischen Sanktionen seine Botschaften in Europa zu schließen. Wir haben keine solchen Gepflogenheiten, weil wir glauben, dass die Arbeit diplomatischer Missionen sehr wichtig ist, fügte er hinzu. Am Montag wurde der russische Botschafter in Polen während der Gedenkfeier an den Sieg Moskaus über Nazi-Deutschland und die im Zweiten Weltkrieg gefallenen russischen Soldaten von Demonstranten mit roter Farbe beschmiert als Symbol für die getöteten Ukrainer durch die russischen Angriffe im Nachbarland. Als Reaktion darauf veröffentlichte das russische Außenministerium eine heftige Protestnote. Biden unterzeichnet Gesetz zur Beschleunigung von Waffenlieferungen an Ukraine. US-Präsident Joe Biden hat am Montag ein Lend- und Lease-Gesetz unterzeichnet, um die Lieferung von Waffen und militärischer Ausrüstung an die Ukraine zu erleichtern und zu beschleunigen. Nach der Fortsetzung der russischen Invasion in der Ukraine reaktivierte Biden am Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkrieges und der Niederlage Deutschlands, 8. Mai 1945, das Leih- und Pachtgesetz zur Unterstützung der Ukraine gegenüber Russland. Der Lend-Lease Act von 1941 war ein Gesetz, das der damaligen US-Regierung erlaubte, Waffen und Ausrüstungen sowie andere Güter an Länder zu verleihen oder zu verpachten, die gegen Deutschland und seine Verbündeten Krieg führten. Der US-Präsident hat bei dem Kongress auch separat um Hilfen in Höhe von 33 Milliarden Dollar für die Ukraine, darunter mehrere Milliarden Dollar an Waffen und Sicherheitshilfen. Ich denke, wir können so schnell wie möglich ein Rettungspaket in Höhe von 33 Milliarden US-Dollar für die Ukraine verabschieden, sagte die Sprecherin des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi als Antwort auf Bidens schnelle Reaktion für Hilfen an die Ukraine. Das 33 Milliarden Dollar Paket umfasst 20,4 Milliarden US-Dollar für Militär- und Sicherheitshilfen für die Ukraine. Das US-Handelsministerium gab am Montag außerdem bekannt, dass es die Zölle auf Stahlimporte aus der Ukraine für ein Jahr aussetze, da die Stahlindustrie durch den russischen Einmarsch in die Ukraine geschädigt worden sei. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit teilweise bewölkt, bei Temperaturen um 19 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 10 Grad, Mashhad 13 Grad, Isfahan 20 Grad, Shiraz 21 Grad und Bandarabas 28 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Mit dem Beschluss des Deutschen Bundestags, mehr Waffen an die Ukraine zu schicken, hat sich Deutschland ganz eindeutig auf die Seite der Ukraine gestellt. Wie wird diese Haltung in Russland wahrgenommen und wie wird Russland darauf reagieren? Das ist das Thema unseres Gesprächs mit Dr. Yavuz Özoguz. Heute hören Sie den zweiten Teil dieses Interviews. Das vollständige Interview können Sie auf unserer Webseite parstoday.com/de anhören.
Lassen Sie mich hier auch nachfragen, was die deutsche Haltung in dieser Frage, in der Ukraine-Frage betrifft. Neuerdings beschloss der Deutsche Bundestag mit großer Mehrheit weitere Waffenlieferungen an die Regierung in Kiew. Also droht Deutschland einen bewaffneten Konflikt?
Nun, ich glaube tatsächlich, dass jener Tag, ich glaube, es war der letzte Donnerstag gewesen, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, dass der Tag letztendlich von den Historikern später mal als der Tag des Eintritts Deutschlands in diesen Weltkrieg gewertet werden wird. Natürlich stimmen die Politiker nicht ab und sagen, wir treten jetzt in den Weltkrieg ein. Selbst Hitler hat damals, als er gesagt hat, seit 5.45 Uhr schießen wir zurück nach Polen, nicht gesagt, wir treten in einen Weltkrieg ein. Aber dass dann daraus der Weltkrieg entstanden ist und die Historiker später dann jene Aussage als Eintritt in den Weltkrieg bezeichnet haben, zeigt, dass die Akteure innerhalb einer Zeit die Dinge entweder nicht richtig einschätzen oder auch die eigene Bevölkerung betrügen. In dem Moment, wo Deutschland gesagt hat, wir liefern schwere Waffen, war das in meinen Augen ein Kriegseintritt. Die Bundesregierung verneint das. Sie sagt, nein, das ist juristisch kein Kriegseintritt. Aber letztendlich drängen immer mehr, dass Deutschland immer intensiver eintritt. Inzwischen sollen wir auch hier ukrainische Soldaten an Spezialwaffen ausbilden und so weiter und so fort. Ganz interessant, die Welt spaltet sich in Bereiche, die man zuvor so nie gedacht hätte. Ja, dass auf der einen Seite die aggressive, imperialistische NATO steht und auf der anderen Seite Russland und China. Das ist keine Verwunderung. Aber wenn ich mir dann anschaue, dass zum Beispiel der Papst sich sehr positiv sehr vorsichtig geäußert hat und auch von den bellenden NATO-Hunden vor der russischen Tür gesprochen hat, die eventuell den Ärger der Russen erzeugt haben, hat dazu geführt, dass selbst der ultra-katholische Polen, die mehr als ihren Glauben an Gott, den Glauben an die USA haben, sich jetzt teilweise von dem Papst losgesagt haben und den Papst für doch fehlbar einschätzen und nicht mehr für unfehlbar, was ja katholisches Dogma ist. Also es sind wirklich hier Entwicklungen im Gange, die sehr, sehr verwundern lassen. Und wenn ich mir dazu dann in einem größeren Rahmen einfach anschaue, wie das in der UNO aussieht, ja, ich glaube, es ist in der UNO wohl noch nie vorgekommen, dass Pakistan und Indien auf der gleichen Seite standen, nämlich gegen die USA. Das war immer so, dass entweder einer oder der andere auf der Seite der USA stand und gegen den Nachbarn. In diesem Fall stehen beide nicht auf der Seite der USA, was auch in den USA für große Verwunderungen gesorgt hat. Letztendlich gibt es nur noch wenige Vasallen und das sind vor allem die Europäer und das sind Deutschen. Aber dazu muss man sagen, auch in Deutschland werden heute Landtagswahlen in Schleswig-Holstein. Die regierende SPD, ja, wir haben ja eine von der SPD geführten Bundesregierung, die regierende SPD hat ihr historisch schlechtestes Ergebnis jemals in Schleswig-Holstein eingefahren mit 15%. Daran können Sie sehen, wie unzufrieden die Bevölkerung im Augenblick mit dem ist, was hier in Deutschland passiert. Das betrifft übrigens nicht nur die Ukraine. Es betrifft auch rückwirkend die Corona-Politik. Wir bekommen jeden Tag neue Meldungen über Nebenwirkungen, die uns verschwiegen wurden. Das Paul-Ehrlich-Institut hat um den Faktor 40, ja, nicht doppelt oder dreifach, um den Faktor 40 Nebenwirkungen uns nicht mitgeteilt, sodass jetzt nach und nach rauskommt, dass diese ganzen Impfungen mehr Schaden erzeugt haben könnten, als irgendeine positive Wirkung zu haben. Und auch damals war es absolut verboten, irgendwas gegen diese Impfung zu sagen. Das war niemand wurde eingeladen zum Fernsehen, der eine alternative Meinung hatte, obwohl es namhafte Professoren gab. Und wir sehen, die Meinungsfreiheit wird eingeschränkt in diesem Land. Corona, Ukraine, es darf immer nur noch die Meinung der Regierung wiedergegeben werden. Die Welt dreht wirklich Kopf. Und wenn ich mir dann die Nachrichten im Iran anschaue, bin ich teilweise verwundert. Früher war es im Iran so, dass nur die Regierungsmeinung wiedergegeben werden konnte. Sie haben heute eine pluralistische Presse, die selbst die eigene Regierung ständig kritisiert. Und wir gehen in eine Richtung, die nur noch die Einheitsmeinung zulässt. Also wirklich, ich verstehe manches nicht mehr, aber es ist eine sehr spannende Entwicklung.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder. Bleiben Sie dran!
Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder.
Im Namen Gottes und einem schönen guten Tag. Heute sind wir wieder einmal mit einer neuen Folge der Beitragsreihe Iranische Dörfer und Attraktionen für Sie da. Im ersten Teil unserer Sendung stellen wir Ihnen das Dorf Sar Mashhad in der Provinz Fars vor, eine Ortschaft, die wegen ihrer archäologischen Lage als Paradies der Archäologen bezeichnet wird. Bleiben Sie also dran. Das Dorf Sar Mashhad liegt in einem Plateau 65 Kilometer südwestlich der Stadt Khorsarun und 220 Kilometer entfernt vom Provinzzentrum Shiraz. Im Norden dieser Gemeinde liegt Mamasani, im Süden Farashband und die Provinz Bushehr und im Osten ihre Provinzhauptstadt Shiraz. Sar Mashhad mit einer Höhe von 830 Metern über dem Meeresspiegel hat ein ziemlich warmes Klima. Die Bewohner sprechen Türkisch bzw. Kaschkaisch und Farsi und sind schiitische Muslime. Sie kleiden sich wie alle anderen Kaschkai-Nomaden. Die Frauen ziehen bunte Trachten an. Die Geschichte der Ortschaft lässt sich bis auf die Zeit vor dem Islam zurückverfolgen. Die Landschaften rund um Sar Mashhad waren bei den Achämeniden und Sassaniden sehr beliebt. Die Königsstraße Shush-Istach führte durch die flachen Plateaus und deshalb sind in dieser Gegend viele historische Überreste vorhanden. Wirtschaftlich gesehen stützt sich die Gemeinde auf Landwirtschaft und die Herstellung von Handarbeit. Das gute Wasser und der trächtige Boden sowie die Geschicklichkeit und Erfahrung der Dorfbewohner schaffen eine gute Grundlage für die Weiterentwicklung von Landwirtschaft und Viehzucht. Daher sind viele von ihnen in diesen beiden Branchen tätig. Ein Teil ist auch im Dienstleistungsgewerbe und der Handarbeitherstellung tätig. Zu den landwirtschaftlichen Hauptprodukten zählen Weizen, Gerste und Gemüse. Als Viehprodukte sind Schafswolle, rotes Fleisch, Molkereiprodukte wie Milch, Butter und tierische Fette zu nennen. In Sar Mashhad werden hauptsächlich Vorleger, Teppiche, Kelims, handgemachte Teppichpolster und Handtaschen hergestellt, die zum Großteil von Frauen und Mädchen geknüpft bzw. gewebt werden. Viele dieser Handarbeiten werden in den Städten Khorsarun und Borazjan verkauft. Die Wege und Straßen in Sar Mashhad haben alle eine bestimmte Ordnung. Die alten Häuser wurden aus Stein, Lehm, Rotziegeln und Holz gebaut. Bei neueren Gebäuden verwendete man moderne Baumaterialien. Die Dächer sind flach und jedes Haus besitzt einen schönen, grünen, mit vielen Bäumen bepflanzten Garten. Liebe Hörerfreunde, zu Beginn der Sendung sagten wir, dass das Dorf Sar Mashhad wegen seiner vielen und wertvollen historischen Überreste als Paradies der Archäologen bezeichnet wird. Überreste wie das einzigartige Relief von Bahram II., das am Ende der Ortschaft liegt und in den Berg Orajari in einer Höhe von 20 Metern eingraviert wurde. Das Relief zeigt den fünften König der Sassaniden, Bahram II., der in einer Größe von 2 x 4,5 Metern in den großen Fels gehauen wurde. Man sieht ihn dabei bei der Jagd auf zwei Löwen, während hinter ihm drei Begleitpersonen stehen. Musik. Die große Inschrift von Sarmashat ist eine weitere wichtige, uninteressante Sehenswürdigkeit der Ortschaft. Sie ist 2,1 mal 5,2 Meter groß und 25 Meter hoch und gilt als die größte Inschrift der Sassaniden. Weitere historische Bauten sind die Überreste des Feuertempels, der Chormush-Hügel, der unterirdische Wasserkanal von Sarmashat, der Nagore und der Khandaq-Hügel und die Kushk-Karawanserei, die alle auf die Liste des iranischen Kulturerbes gestellt wurden. 6 Kilometer nordöstlich von Sarmashat wurden Überreste einer Stadt entdeckt und ausgegraben, die von den Bewohnern der Region Khanjon genannt wird. Die gefundenen Kachelarbeiten gehören der Zeit der Sassaniden an und stammen aus dem 1. Jahrhundert des Islam. Archäologische Forschungen zeigen, dass diese Gegend zur Ära der Sassaniden sehr bevölkert war und im Laufe der Zeit, das heißt im 2. und 3. Jahrhundert nach dem Islam, die Bevölkerungsdichte immer geringer wurde, so dass es nach 7 bis 8 Jahrhunderten gar keine Bewohner mehr dort gab. Der Ort wurde nach einem genauen Plan errichtet und spaziert man durch die früheren Straßen und Gassen, so sticht einem sofort die exakte Ordnung des damaligen Straßenbaus ins Auge. Der dänische Archäologe Vandenberg reiste 1960 nach Iran und besuchte diese Region. Von seiner Reise liegen Aufzeichnungen vor. Die iranische Organisation für Kulturerbe hat Khanjan unter ihren Schutz gestellt und es finden dort immer noch Forschungen statt.
Liebe Hörerfreunde, im zweiten Teil unserer heutigen Sendung stellen wir Ihnen das Dorf Mahallu vor. Es liegt 40 Kilometer südöstlich der Stadt Shiraz und zählt zu den wichtigsten Dörfern der Provinz Fars. Im Nordwesten dieser Gemeinde liegt Shiraz, im Norden der See Mahallu und im Südwesten befinden sich mehrere hohe Berge. Das Dorf Mahallu liegt 1545 Meter über dem Meeresspiegel. Im Frühling und im Sommer ist es dort mild und gemäßigt, im Winter herrschen kalte Temperaturen. Mahallu ist eine kulturell-historische Ortschaft. Überreste wie die Karawanserei Shah Abbasi sind ein Beweis dafür, dass die Geschichte des Ortes bis auf die Zeit der Safawiden zurückgeht. Die Bewohner sprechen Farsi und sind schiitische Muslime. Zum Großteil befassen sie sich mit Landwirtschaft, Viehzucht und der Herstellung von Handarbeiten. Gerste, Weizen, Tomaten, Zuckermelonen und Gurken sind die wichtigsten landwirtschaftlichen Produkte. Auch werden dort Granatäpfel, Feigen und Mandeln angebaut. Von den Tieren gewinnen die Bewohner Produkte wie Fleisch, Schafswolle, Milch, Joghurt, Butter und Ayran. Nebenbei werden auch handgeknüpfte Teppiche hergestellt. Das wunderschöne Dorf Mahallu, das früher auch Flachland der Blumen bezeichnet wurde, befindet sich im südlichen Teil des Zagros-Gebirges und liegt neben dem See Mahallu, daher auch der Name der Ortschaft. In Mahallu herrscht eine dichte Wohnstruktur und die Häuser werden gemäß dem Beruf der Einwohner errichtet. Im alten Teil der Ortschaft sind Bauten mit hohen Gewölben und Bogenfenstern zu sehen, die aus Stein, Mörtel sowie Stroh, Rotziegeln und Holz erbaut wurden. Heutzutage werden die neuen Häuser mit flachen Dächern errichtet und es werden moderne Baumaterialien verwendet. Wegen ihrer Lage am See Mahallu wird die Ortschaft jährlich von vielen Touristen besucht. Die groß angelegten Mandel-, Granatäpfel-, Feigen- und Mandelgärten sind besonders im Frühling äußerst attraktiv und anziehend. Sie zählen nebenbei auch zu den Erholungsgebieten der Bewohner von Mahallu. Der Semahorlu ist einer der wichtigsten touristischen Anziehungspunkte. Er befindet sich im Nordosten der gleichnamigen Ortschaft und ist 27 Kilometer von Shiraz entfernt. Sein Wasser ist salzig und nicht genießbar, es dient allerdings der Salzherstellung. Die Umgebung dort ist ein geeigneter Ort für Vögel und Wildtiere. Die Berge rund um das Gewässer machen die Landschaft noch attraktiver. Derzeit wird eine 250 Hektar große Parkanlage in der Nähe des Sees angelegt, die einen großen Einfluss auf den Tourismus haben wird. Die Mineralwasserquelle mit ihrem köstlichen Wasser ist eine weitere Natursehenswürdigkeit des Ortes. Neben der Quelle wachsen im Frühling und Sommer vielerlei Pflanzen und Blumen. Als weitere historische und religiöse Sehenswürdigkeiten kann der Shahrukhi-Hügel, der Berg Chenar sowie die Karawanserai Abbasi genannt werden. Ebenso gehören dazu der heilige Schrein Bibi Sharife und der Pilgerort Khadija Banu. Reisende, die das Dorf Mahorlu besuchen und sich in dessen Natur erholen, kaufen hier als Souvenirs Feigen, Granatäpfel und Mandeln sowie handgeknüpfte Teppiche. Wir hoffen, dass Ihnen unsere heutige Sendung gefallen hat. Bis zu einer weiteren Folge. Gott schütze Sie.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Ali Reza Bahmani mit dem Titel Sarzamine Man, das heißt Mein Land.
دارم قد بکشم مثل گل تو چمنت بگیری تو هر نفس سرمو تو دامنت موج موج پرچمت زندگی بخش برام عطر یادت میوزه تو تموم لحظه ها درختم که هنوز ریشه هم تو خاکته روح من کبوتره آسمون پاکته من غروبم تو نسیم من کبیرم تو بهار اسمی که پاک نمیشه از تو ذهن ای بهار زندگی ای بهشت بی‌نظیر سرزمین خوب من دست سردمو بگیر تا ابد تو قلب من میپیچه صدای تو دوست دارم وجودمو بریزم به پای تو Thank you.
درختم که هنوز ریشه هم تو خاکته، روح من کبوتره آسمون پاکته، من غروبم تو نسیم، من کبیرم تو بهار، اسمی که پاک نمیشه از تو ذهن روزگار.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem 10 Minutes Beitrag mit dem Titel Sport, politisch oder unpolitisch. Weiterhin guten Empfang.
Yesterday's attacks on another. Some say that he does have ties to Muslim extremists. I don't know.
10 minutes. Am 28. Februar und wenige Tage nach dem Angriff der russischen Truppen auf die Ukraine beschloss die FIFA in einem scharfen Bruch mit der Tradition, Russland vom internationalen Wettbewerb auszuschließen. Seit ihrer Gründung im Jahr 1904 ist die internationale Organisation den politischen Handlungen und sogar den ethischen Versäumnissen der Mitgliedstaaten gegenüber fast gleichgültig. Die FIFA ließ Nazi-Deutschland an der Weltmeisterschaft 1938 teilnehmen. Es hat Frankreich trotz der blutigen Kriege dieses Landes gegen die Unabhängigkeitsbewegungen in Algerien und Indochina nicht von den Weltmeisterschaften der 1950er Jahre ausgeschlossen. Die FIFA hatte auch kein Problem mit der argentinischen Junta, die ihre eigenen Leute in Fußballstadien hinrichtete, in denen später die WM-Endrunde 1978 stattfand. Die FIFA erlaubte Nigeria auch, an der WM-Qualifikation 1970 teilzunehmen, obwohl seine Regierung einen Krieg gegen die Biafraner führte, der bis zu 2 Millionen Hungertote zur Folge hatte. Und die Liste geht weiter.
The injustice is still there, the deprivation is still there, the subjugation is still there, the envy, greed and jealousy towards the...
Die Ungerechtigkeit ist immer noch da, die Entbehrung ist immer noch da, die Unterwerfung ist immer noch da, Neid, Gier und Eifersucht gegenüber den Biafranern sind immer noch da, hauptsächlich aus dem Hausa Fulani-Teil dieses Landes, das sie Nigeria nennen. Also sind all diese Anzeichen immer noch vorhanden, aber leider wurde es nicht angegangen. Also möchten wir es ein für alle Mal erledigen. Was wir tun, wird dem ein Ende bereiten. Das weiß ich mit Sicherheit. Die zukünftigen Generationen werden sich nicht mehr mit diesem Titel herumschlagen müssen. Dafür sind wir hier, um dies sicherzustellen. In der Zwischenzeit sind ständige Forderungen der FIFA, Israel wegen seines Umgangs mit Palästinensern zu suspendieren, auf taube Ohren gestoßen. Fadi Koran, Awaz NGO-Kampagnenleiter.
This protest is to show the FIFA Council that there is racism.
Dieser Protest soll dem FIFA-Rat zeigen, dass es Rassismus gibt. Das Land, auf das wir zumarschen, ist das Land, das diesen Kindern und ihren Familien, die hinter uns stehen, gehört. Aber sie dürfen es nicht betreten und dürfen keine Fußballstadien oder sogar Schulen auf ihrem Land bauen. Die unmittelbare Frage ist also, was ist im Fall von Russland anders? Wenn der Angriff auf ein anderes Land die rote Linie der FIFA für Nationalmannschaften ist, dann hätte die FIFA die gleichen Maßnahmen unter anderem gegen die USA und das Vereinigte Königreich wegen ihrer Aktionen in Afghanistan und im Irak ergreifen müssen oder gegen die von Saudi-Arabien geführte Koalition für ihren blutigen Feldzug im Jemen oder sogar gegen Brasilien wegen seiner Misshandlung der indigenen Bevölkerung. Brasiliens Indigene beschweren sich.
A gente não, nesse momento, não se ganha essa história de sair da nossa localidade. Wenn die Gesetze zu diesem Zeitpunkt durchgesetzt würden, wäre es nicht nötig, unsere Dörfer, unsere Territorien zu verlassen und mit oft so anstrengenden Reisen in unsere Hauptstadt zu reisen, um für unsere Rechte zu kämpfen. Diese gegenwärtige Völkermordregierung nimmt uns nur unsere Rechte und fördert immer mehr Rückschläge. Wir sehen, dass wir diejenigen waren, die zuerst in dieses Land kamen. Und er, Jair Bolsonaro, nimmt uns unsere Rechte. Das ist falsch. Wir können das nicht akzeptieren. Wir können unsere Köpfe nicht senken. In all diesen Jahren war die FIFA gleichgültig und begründete ihr Schweigen damit, dass Fußball unpolitisch ist und keine Nationalmannschaft aus politischen Gründen ausgeschlossen werden sollte. Vor diesem Hintergrund hat die fast sofortige Suspendierung Russlands für Erstaunen gesorgt. Ist Fußball nun politisch oder nicht? Auf diese Frage scheint die FIFA keine klare und ehrliche Antwort zu haben.
It's the first time ever that FIFA organizes such an event, such an important event, because at the end of the day, and we forget that very often, especially we, on our part.
Dies ist das erste Mal überhaupt, dass die FIFA eine solche Veranstaltung organisiert, eine so wichtige Veranstaltung, denn am Ende des Tages, und wir vergessen das sehr oft, besonders wir unsererseits vergessen, worum es beim Fußball geht. Wir sind vielleicht mit unserer Politik beschäftigt und wir vergessen, dass wir uns eigentlich auf das Spielfeld konzentrieren müssen, auf das, was passiert. Und deshalb ist dieses Treffen an diesem Wochenende hier in London, wo wir auch die besten Trainer, die besten Spieler, die besten Mannschaften und so weiter feiern, sicherlich nicht nur symbolisch, sondern sollte uns in Zukunft noch mehr dazu leiten, uns auf das zu konzentrieren, was auf dem Feld passiert. Bringen Sie den Fußball zurück zur FIFA und die FIFA zurück zum Fußball. Und das ist die Botschaft, die wir Ihnen übermitteln möchten. Und wir wollten sie Ihnen übermitteln, indem wir Sie alle hier nach einer so unglaublichen Weltmeisterschaft beisammen haben. Einer Weltmeisterschaft, die außerhalb des Spielfelds sehr gut funktioniert hat. Nach einem außerordentlichen Treffen Ende Februar gab die UEFA, das europäische Gegenstück der FIFA, bekannt, dass das Champions League-Finale dieser Saison aufgrund der aktuellen Eskalation aus St. Petersburg verlegt wird. Sean Jacobs, Professor für internationale Angelegenheiten an der New School, sagt dazu: Wir haben die westliche Doppelmoral am häufigsten in den letzten Wochen gesehen. Die FIFA und die UEFA, die den globalen bzw. kontinentalen Fußball in Europa kontrollieren, gingen von der Absicherung gegen den Krieg zu einer völligen Suspendierung aller russischen National- und Klubmannschaften von ihren Wettbewerben über. Während antirussische Gefühle die eine Seite der beiden Führungsgremien im Fußball bilden, ist die bedingungslose Unterstützung des israelischen Besatzungsregimes die andere hässliche Seite von FIFA und UEFA. Jibril Rajoub, Leiter des palästinensischen Fußballverbands.
Had a clear-cut mandate by the last Congress to take the decision.
FIFA hatte beim letzten Kongress ein klares Mandat, die Entscheidung zu treffen, ob die israelischen Sportaktivitäten in den besetzten palästinensischen Gebieten den Status der FIFA oder des UN-Sicherheitsrates verletzen oder nicht. Im Jahr 2009 hob der ägyptische Fußballer Mohammed Abu Trika zur Feier eines Tores gegen den Sudan in einem Afrika-Pokalspiel sein Trikot und enthüllte auf seinem T-Shirt darunter eine Botschaft mit der Aufschrift »Hab Mitleid mit Gaza«. Die FIFA warnte ihn offiziell und beharrte auf einem strikten Verbot solcher politischen Äußerungen. Bertie Hunter, Ehrenpräsidentin der palästinensischen Solidaritätskampagne.
This is a state which killed 2,000 people last summer.
Dies ist ein Staat, der letzten Sommer 2000 Menschen getötet hat. Wehrlose Menschen in Gaza, 500 davon Kinder. Und die Welt, einschließlich unserer Regierung, erlaubt ihnen, ungestraft zu operieren. In einem schwerwiegenden Verstoß gegen ihre eigenen Regeln gibt die FIFA Fußballern jetzt nicht nur keine Warnungen, sondern ermutigt sie auch auf der ganzen Welt, ihre Solidarität mit der Ukraine zu zeigen. Die FIFA hat ihre Verurteilung des russischen Gewalteinsatzes bei seinem Angriff auf die Ukraine wiederholt und erklärt, Gewalt ist niemals eine Lösung und die FIFA bekundet ihre tiefste Solidarität mit allen Menschen, die von den Geschehnissen in der Ukraine betroffen sind. Im Jahr 2016 wurde Celtic FC von der UEFA mit einer Geldstrafe belegt, nachdem die Fans des schottischen Clubs während des Spiels gegen Hapoel Be'er Sheva aus Israel palästinensische Flaggen gezeigt hatten. Die UEFA sagte damals, dass ihre Regeln die Verwendung von Gesten, Wörtern, Objekten oder anderen Mitteln zur Übermittlung von Nachrichten verbieten, die nicht für eine Sportveranstaltung geeignet sind, insbesondere Nachrichten politischer, ideologischer, religiöser, beleidigender oder provokativer Natur. Aber diese Heucheleien beschränken sich nicht auf den Bereich des Fußballs. Anfang März gab die Internationale Judo-Föderation IJF die Absage aller ihrer Wettkämpfe in Russland bekannt. Sie hatte bereits die Absage des Kasan Grand Slam Turniers beschlossen, das vom 20. bis 22. Mai im russischen Kasan stattfinden sollte. Die offenpolitische Entscheidung der IJF steht im Gegensatz zu dem, was sie vorgibt zu sein. Im April letzten Jahres wurde Iran vom Judo-Weltverband als Strafe suspendiert, weil es sich weigerte, seine Athleten gegen Gegner aus Israel antreten zu lassen. Mit anderen Worten, für die Politisierung des Sports. Ayatollah Khamenei, Oberhaupt der Islamischen Revolution.
Regime Sapfak, wenn Nasul Kosh, wenn No Mashru, in Saimi Kone.
Das blutrünstige, völkermörderische und illegitime zionistische Regime versucht, Legitimität zu erlangen, indem es an internationalen Sportveranstaltungen teilnimmt. Und die Weltarroganz und ihre Verbündeten helfen dabei. Der Verzicht iranischer Athleten auf das Antreten gegen israelische Gegner ist ein fester Bestandteil der Islamischen Republik seit seiner Gründung im Jahr 1979. Die symbolische Geste soll gegen die israelische Besetzung Palästinas protestieren, wurde aber schon immer als politischer Akt im Sport angegriffen. Aber jetzt ist offensichtlich geworden, dass das Konzept, dass Sport unpolitisch ist, keinerlei Glaubwürdigkeit hat. Der Fall Russland spricht Bände.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.